SWR 2 Forum.
Vom Helden zum Buhmann der deutschen Geschichte. Was bleibt von Bismarck? Darum geht's hier heute im SWR 2 Forum. Mein Name ist Gregor Papsch. Herzlich willkommen. Otto von Bismarck, er ist der erfolgreiche Reichsgründer und der abwägende Realpolitiker. Aber als Monarchist und Demokratieverächter steht er für eine Politik, von der wir uns heute distanzieren. Drei blutige Kriege ließ er bis 1871 führen. Wenige Jahre später machte er Deutschland zur Kolonialmacht und ebnete damit, gewollt oder nicht, deutschen Kriegsverbrechen in Afrika den Weg. Umstritten war Bismarck schon immer. Jetzt tauchen die Antirassismusproteste der vergangenen Monate den ersten deutschen Reichskanzler zusätzlich in dunkles Licht. Aus dem Helden wird für viele der Buhmann. Wie also sollen wir 150 Jahre nach der Reichsgründung an ihn erinnern? Was bleibt von Bismarck, der Blut und Eisen predigte und damit Geschichte geschrieben hat? Darüber sprechen wir heute und ich darf meine Gäste begrüßen. Dr. Angelika Schaser, sie ist Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Hamburg. Ebenfalls dort, beziehungsweise ganz in der Nähe, in Friedrichsruh, ist der Sitz der Otto von Bismarck Stiftung. Und der Geschäftsführer ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Professor Dr. Ulrich Lappenküper. Und mein dritter Gast ist ebenfalls Historiker Dr. Christoph Nonn. Er lehrt als Professor an der Universität Düsseldorf. Ganz neu von ihm erschienen, 12 Tage und ein halbes Jahrhundert, eine Geschichte des Deutschen Kaiserreichs. Herr Nonn, Bismarck war und ist umstritten, wie vielleicht kein anderer deutscher Politiker. Was überwiegt im Jubiläumsjahr 2021? Licht oder Schatten? Was beobachten Sie?
Man beobachtet eigentlich beides. Was man beobachten kann, ist, dass seit 60 Jahren die Diskussion nach wie vor beides aufweist. Also Bismarck eignet sich wunderbar dazu, Leute zu erregen, die entweder nur Licht oder nur Schatten sehen, obwohl da eigentlich beides zu sehen ist.
Frau Schaser, an Bismarck-Zuschreibungen ist ja kein Mangel. Vom Helden bis zum Dämon alles dabei. Revolutionär, Antidemokrat, Militarist, Kriegstreiber oder sogar Verbrecher. Was ist Bismarck für Sie?
Das kommt auf die Perspektive an, mit der man auf Bismarck sieht. Ich bin nun keine Bismarck-Biografin, aber Bismarck kann man ja nicht entgehen. Aber ich denke, genauso wie Sie das in der Anmoderation vorhin gesagt haben, steht er für negative und für positive Entwicklungslinien, die bis in unsere Gegenwart reichen.
Was meint der Geschäftsführer der Otto von Bismarck Stiftung, Herr Lappenküper?
Ich kann mich beiden Vorrednern, der Vorrednerin und dem Vorredner nur anschließen. Für mich ist Bismarck in der Tat sicherlich auf der einen Seite die zentrale politische Gestalt des 19. Jahrhunderts, zumindest was Deutschland angeht, in Anführungsstriche gesetzt, aber gleichzeitig eine höchst ambivalente, facettenreiche Figur mit Leistungen und Fehlleistungen. Und genau diese Leistungen und Fehlleistungen gilt es immer wieder aufs Neue gegeneinander auszutarieren und auszumalen.
Okay, beginnen wir ganz in der Gegenwart. Es gibt seit Monaten einen Riesenstreit um das Hamburger Bismarck-Denkmal, 34 Meter hoch, das größte in Deutschland. Für rund 9 Millionen Euro wird es gerade renoviert und das während international gegen Rassismus und die Folgen des Kolonialismus protestiert wird. Bismarck hat mitgewirkt am deutschen Kolonialreich. 1884 lud er die Welt zur berühmten Afrika-Konferenz nach Berlin, um den Kontinent aufzuteilen. Jetzt gibt es Forderungen, seine Standbilder aus der Öffentlichkeit zu verbannen oder sie doch mindestens mit entsprechenden Hinweisen zu versehen. Herr Lappenküper, was passiert da gerade? Gerade im Hamburger Elbpark wird da ein Mythos buchstäblich vom Sockel geholt?
So wünschen es zumindest einige Aktivisten und sie übersehen dabei, wie ich finde, mancherlei historische Perspektive, aber auch die Möglichkeit, mit einem solchen Denkmal durchaus auch an Schattenseiten einer Figur und die Politik, für die er verantwortlich zeichnet, zu erinnern. Zunächst einmal ganz wichtig zu betonen, dass der Kolonialismus ja keine Erfindung Otto von Bismarcks ist, sondern ganz gewiss ein zentrales Signum, womöglich der globalen Geschichte seit 2000 Jahren. Europa begriff sich im 19. Jahrhundert als Vormacht der Welt und maßte sich tatsächlich das Recht an, seine imperialen Begierden auf fremde Kontinente zu übertragen. Bismarck war zu Anfang, auch das gilt es immer wieder in Erinnerung zu rufen, kein dezidierter Kolonialpolitiker. Es gibt von ihm den Ausspruch aus dem Jahre 1881, solange ich Reichskanzler bin, wird es keine deutsche Kolonialpolitik geben. Er hat sich dann gewissermaßen der innenpolitischen Stimmung, dem Kolonialfieber, dem Kaiserreich gebeugt und dann, Sie haben es gerade schon erwähnt, 1884 ganz maßgeblich an der Vorbereitung und an der Durchführung dieser sogenannten Berliner Konferenz oder der Kongo-Konferenz mitgewirkt. Die Motive waren ganz unterschiedlich, ganz vielfältig. Es gab innenpolitische, es gab wahltaktische, es gab außenpolitische Aspekte. Aus meiner Perspektive ein, wie ich finde, in der Vergangenheit immer wieder unterbelichteter Aspekt war der der Friedenssicherung, denn Bismarck hat versucht, mit dieser Kolonialkonferenz in Berlin einen Ausgleich mit Frankreich zu schaffen. Das wird heute in der kolonialen Debatte oder in der Dekolonialisierungsdebatte als eurozentristisch abgetan, aber ich finde, es gilt es mindestens in Erinnerung zu rufen, dass hier ein Aspekt, eine Bedeutung für Bismarck mindestens gespielt hat, die aus meiner Perspektive sehr wohl positiv zu würdigen wäre.
Herr Dorn, bleiben wir kurz noch bei den Protesten der vergangenen Monate. Nun ist Bismarck schon für vieles kritisiert worden, aber Herr Lappenküper hat es ja eben gesagt, er stand eigentlich nie unter Verdacht, ein glühender Kolonialist zu sein, hat sich im Gegenteil von diesem Abenteuer eigentlich immer distanziert. Was ist passiert, dass jetzt so viele Menschen Anstoß nehmen an diesem monumentalen Denkmal? Ist das schlicht Unwissen oder sehen Sie andere Gründe?
Es hat zunächst was damit zu tun, denke ich, dass wir seit längerem ja schon über koloniale Vergangenheit in Deutschland diskutieren, anhand von Straßennamen oder eben auch anhand von Denkmälern. Und dann ist die Black Lives Matter Bewegung eben aus den USA vor allem herübergeschwappt letzten Sommer. Und das hat dieser ganzen Bewegung nochmal mächtigen Auftrieb gegeben. Und entzündet sich dann eben jetzt konkret in Hamburg auch an diesem Riesendenkmal, weil es eben auch restauriert werden soll. Und gerade der interessanterweise der Sozialdemokratie angehörende Berliner Innensenator ja eigentlich relativ unkritisch zunächst eigentlich diese Restaurierung durchführen wollte und sich überlegt hat, dass man vielleicht dieses Denkmal dann auch eventuell mal hinterfragen müsste, auch sozusagen rekontextualisieren könnte ja eventuell. Und das ist eigentlich durch diese Diskussion jetzt tatsächlich mal eine Möglichkeit geworden.
Das Interessante an Denkmalen finde ich ja gerade die Intention. Warum werden die aufgestellt? Warum werden sie umgesetzt? Da gibt es auch ganz interessante Sachen. Wo, in welchen Kontexten werden sie gestellt? Oder wann werden sie dann eben auch gestürmt oder gestürzt? Also das sagt ja mehr über unsere Gegenwart aus als über die damalige Zeit. Und ich bin der Meinung, solche Denkmäler sind gut geeignet, um Geschichte zu problematisieren, aber auch Personen jetzt wie Bismarck hier zu historisieren. Für was steht eigentlich das Denkmal? Wer hat das damals aufgestellt? Hamburg hat ja kein ungebrochenes Verhältnis zu Bismarck, ja. Ich denke auch, diese Postcolonial Studies, die schwappen jetzt über auf dieses Bismarck-Denkmal. Aber bei uns hat man ja auch deutlich gezeigt, dass es da interessantere Denkmale gibt, was die Kolonialgeschichte betrifft. Zum Beispiel dieses Wismann-Denkmal, was noch in Afrika aufgestellt worden ist und dann nach dem Ersten Weltkrieg nach Hamburg gekommen ist, dort wieder aufgestellt worden ist vor die Universität und damit eben den Zusammenhang mit dieser Afrika-Eroberung und den Wissenschaften, dem Kolonialinstitut und eben auch den Sammlungen, die damit verbunden sind, hergestellt hat. Das ist dann im Krieg beschädigt worden, ist 1949 wieder aufgestellt worden und dann erst 1968 von den Studenten damals wirklich gestürzt worden, ist dann im Depot verschwunden und 2004 oder 2005 wieder im Hamburger Hafen aufgestellt worden für eine Kunstaktion. Ja. Und ich finde, an solchen Dingen kann man eben sehr, sehr viel zeigen. Deshalb über diese Denkmäler soll gesprochen werden. Da sollen auch alternative Vorschläge gemacht werden. Eines ist ja ganz radikal, da will man Bismarck den Kopf abschlagen und daneben stellen. Ja, das, denke ich, tut gut, über solche Dinge zu diskutieren.
Wir können ja gleich noch ein paar Vorschläge sammeln, was mit diesem Denkmal passieren könnte. Aber vielleicht frage ich doch noch mal in die Runde, können wir noch mal die Rolle klären, die Bismarck in der deutschen Kolonialpolitik gespielt hat? Wie stand er zu Kaiser Wilhelm II., dessen Großmachtsfantasien? Die Frage ist ja, wenn er gegen das koloniale Abenteuer so lange war, warum hat er die Kolonialpolitik dann am Ende doch mitgetragen, ja sogar selbst organisiert?
Das waren im Wesentlichen eigentlich innenpolitische Dinge und dann eben etwas, was mit europäischer Politik, Machtpolitik zu tun hatte, auch Ausgleich mit dem Versuch, den Ausgleich mit Frankreich zu finden. Bismarcks Karte von Afrika hat, wie er selbst mal gesagt hat, ja eigentlich immer in Europa gehangen und manchmal war es auch einfach nur die Deutschlandkarte. Und das Frappierende daran ist, dass er zwar eigentlich durch diese Entscheidung oder durch die Rücknahme der Einstellung, keine Kolonialpolitik zu machen, 1884, 85, durch diese sehr kurzfristige kolonialpolitische Phase, die etwa ein Jahr gedauert hat, Entscheidungen getroffen hat, die über Afrika, das ihn eigentlich überhaupt nicht interessiert hat, dass da dann aber langfristig massive und zum Teil auch ganz fatale Auswirkungen gehabt hat. Ob man ihn dann dafür verantwortlich machen kann, das würde ich jetzt deswegen aber so nicht unterschreiben wollen, weil verantwortlich für das, was dann etwa in Namibia und woanders geschehen ist, bis hin zum Genozid an den Einheimischen, dafür sind natürlich die verantwortlich, die das ausgeführt haben und da war Bismarck schon lange tot.
Also zum einen natürlich die entscheidende Figur, der entscheidende Akteur, der 1884 das grüne Licht für die deutsche Kolonialpolitik gegeben hat. Aber, wie Herr Nonnes gerade schon gesagt hat, letztlich ein Jahr später, wenige Wochen nach der Berliner Kongo-Konferenz, dann auch schon wieder darauf hingewiesen hat, dass dieses Deutsche Reich auf keinen Fall, wie er das mal formuliert hat, Kolonialchauvinismus betreiben dürfe. Und wir können aus meiner Sicht in der Tat eben nicht, wie andernorts es gemacht wird, zum Beispiel eben bei Hamburger Aktivisten der Dekolonialbewegung, so tun, als ob nun tatsächlich mit diesen Weichenstellungen, die in mancherlei Hinsicht hochproblematisch waren, das kann überhaupt nicht verschwiegen werden, dann aber eine Verantwortlichkeit für Tatsachen hergeleitet wird, die dann eben knapp 20 Jahre später geschehen sind, wie zum Beispiel eben der Genozid an Herero und Nama. Das scheint mir in der Tat historisch so nicht möglich, wenngleich natürlich tatsächlich mit den Schritten, die Bismarck 1884, 85 kolonialpolitisch gesetzt hat, dieses Deutsche Reich sich dann später wirklich einer ganz anders gearteten Kolonialpolitik zugewandt hat, aber mit dieser Weltpolitik im Sinne Kaiser Wilhelms II. Wollte Bismarck eben nie etwas wissen. Und gleichwohl können wir eben nicht verschweigen, dass das Einrichten dieser sogenannten Schutzgebiete in Übersee durch das Deutsche Reich die Rechte der indigenen Bevölkerung missachtet und heutigen völkerrechtlichen Standards natürlich eklatant widerspricht. Aber die persönlichen Verantwortlichkeiten, die würde ich schon ein wenig anders setzen wollen, als das in der bisweilen doch arg moralisierenden Debatte bisweilen geschieht.
Frau Schaser, Sie haben das ist ja vielleicht auch die Frage, welche Bedeutung jetzt einer Person oder einem Politiker dazu geschrieben wird. Also die Kolonialbegeisterung in der deutschen Bevölkerung war ja wahnsinnig groß und die ging eben weit über die Konservativen hinaus. Da gab es ja einen gewissen Druck auch und wie ja vorhin schon gesagt worden, es gab Abenteurer, es gab Leute, die sich wirtschaftliche Vorteile erhofft haben von einer Kolonisation. Es gab diese allgemeine weltpolitische Konkurrenzsituation, wo eben die Deutschen auch ihren Platz erobern wollten. Und vor diesem Hintergrund ist diese ganze Kolonialpolitik nicht auf eine Person zuzuspitzen, sondern da sind mehrere Gruppierungen und mehrere Akteure zu bedenken.
Es ist, glaube ich, auch falsch zu behaupten, dass dieses Denkmal in Hamburg nun tatsächlich dem Kolonialpolitiker Bismarcks errichtet
worden ist. Das ist total falsch.
Das ist eine breite bürgerliche Bewegung gewesen, die zum Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts nun hier einer besonderen, spezifischen Art der Bismarck-Verehrung, der Bismarck-Huldigung nun den Boden geebnet hat. Es ging, weiß Gott, möglicherweise auch für Wehrmänner und andere Kaufleute und so weiter, auch um den Kolonialpolitiker. Aber es ging ganz wesentlich und in erster Linie um den Reichsgründer, um den großen europäischen Staatsmann, der diesem Deutschen Reich seit 1871, Wohlstand und Frieden gebracht hat. Und die kolonialpolitische Facette will ich nicht vollkommen ausschließen, ausklammern, aber sie war, weiß Gott nicht, das wichtigste Movens, das wichtigste Motiv für die breiten Bevölkerungsgruppen hier in Hamburg, die dazu beigetragen haben, dass dieses riesige Monument dann 1906 errichtet worden ist.
Diese Errichtung dieses Denkmals ist ja in Zusammenhang mit diesem Bismarck-Mythos kurz nach seinem Tod zu sehen. In ganz Deutschland sind knappe 150 Bismarck-Türme aufgestellt worden und die stehen zum großen Teil heute noch. Ja. Und auch gerade Bismarck ist ja dann eben als Reichsgründer Und aber eben auch als Garant für den Freihafen, der ja dann die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt so stark beeinflusst hat, hier gewürdigt worden. Also ich denke, das waren also Reichsgründer und die Hamburger Freihafensituation, das waren vielleicht die wesentlichsten Punkte, die dazu geführt haben. Und das andere war, auch damals waren natürlich Leute schon dagegen gewesen. Also die Arbeiter sind ja in den Kneipen von der Polizei gerne mal ausgehört worden. Und da gab es wohl viele, die gemeint hatten, für dies viele Geld könnte man nützlichere Dinge tun.
Was macht man denn jetzt mit diesem Denkmal und mit all diesen Bismarck-Türmen und Standbildern und Denkmälern, die es in Deutschland noch gibt?
Also zunächst einmal bedarf es einer, ich nenne es mal so, demokratischen Streitkultur. Wir müssen intensiv darüber diskutieren, und zwar in ganz breiten gesellschaftlichen Rahmen. Wir brauchen keine Cancel Culture. Wir brauchen auch nicht das Votum kleiner Minderheiten, die nun besonders radikal hier dazu aufrufen, den Denkmälern den Kopf abzuschlagen oder Denkmäler zu stürzen. Das erinnert an ganz unselige Zeiten der deutschen Geschichte, die wir nicht wiedersehen wollen oder die ich zumindest nicht wiedersehen möchte. Wir brauchen keinen, ich nenne es mal so, geschichtsvergessenen Orwellschen Clean Sweep, einer Gegenwart, die ihre Vergangenheit nicht mehr aushält. Aber wir brauchen tatsächlich eine intensive Debatte, und hier in Hamburg ist sie eben, Gott sei Dank möchte ich was sagen, nun auch endlich in Gang gekommen, einer breiten gesellschaftlichen Debatte, die am Ende dann zu einer hoffentlich breiten gesellschaftlichen Entscheidung kommen muss, um darüber nachzudenken, wie wir mit diesem Denkmal umgehen. Aber an der Stelle vielleicht noch der kleine Hinweis: Am Ausgangspunkt dieser Debatte stand eine demokratische Entscheidung, beziehungsweise zwei demokratische Entscheidungen. Zum einen des Hamburger Senats und zum zweiten des Deutschen Bundestages. Nämlich beide Körperschaften haben sich ja dafür ausgesprochen, dieses Denkmal zu sanieren, um es vor dem Verfall zu schützen. Wenn nun dazu aufgerufen wird, es letztlich zu stürzen, abzubauen, abzureißen, wie das ja, wie ich finde, bedauerlicherweise außerhalb der deutschen Grenzen hier und da schon geschehen ist, dann ist das, wie ich finde, doch kein sehr demokratischer Umgang mit einer solchen problematischen, zugegebenermaßen problematischen historischen Figur.
Sie hören das SWR2-Forum. Was bleibt von Bismarck? Fragen wir in dieser Sendung mit der Historikerin Angelika Schaser von der Uni Hamburg, dem Historiker und Geschäftsführer der Otto von Bismarck Stiftung Ulrich Lappenküper und dem Historiker Christoph Nonn von der Uni Düsseldorf. Gehen wir mal weg vom aktuellen Denkmalstreit. Der Kolonialismus, das ist ja jetzt schon klar geworden, ist nur eine Facette von Bismarcks Politik. Das Deutsche Kaiserreich von 1871, das ist, denke ich, für viele immer noch Militarismus und Untertanengeist. Das ist die Pickelhaube und der Obrigkeitsstaat. Und Bismarck war eben derjenige, der dieses Reich aus der Taufe gehoben hat. Herr Nonn, diese generelle Gleichsetzung von Reich und Bismarck als Reichsgründer, ist das historisch gesehen legitim?
Ich würde sagen nein, weil die deutsche Nationalstaatsgründung ein viel zu komplexer Prozess gewesen ist, als dass man sagen könnte, ein Mann, also Bismarck, hat das vollbracht. Das ist so ein bisschen ein Fall, bei dem diese alte brechtsche Frage, ob Cäsar, als er Gallien eroberte, nicht nur einen Koch dabei gehabt hat, angebracht ist. Also das war ja keineswegs nur Bismarck, der war sicherlich ein Akteur unter sehr vielen in diesem ausgesprochen komplexen Nationsbildungsprozess, der ja auch 1871 eigentlich nur seinen Mittelpunkt, seinen Höhepunkt erreicht hat. Das war ja ein Prozess, der sehr lange gedauert hat, im späten 18. Jahrhundert begonnen mit der Nationalbewegung und dann eigentlich erst so um 1900 mit der Vereinheitlichung des Rechts beendet. Das heißt, eigentlich begonnen, bevor Bismarck geboren wird, beendet, als Bismarck schon einige Jahre tot war. Also er war nicht der einzige Akteur, er war einer dieser Akteure, aber das heißt eben auch, dass man sozusagen für all das, wofür man ihn normalerweise im Guten oder wie im Bösen verantwortlich macht, wie Sie gerade angedeutet haben, diese Last auf die eine Art und Weise oder auch dieses Riesenlob, das kann er allein gar nicht tragen und das soll er eigentlich auch gar nicht tragen.
Oder ich will anders fragen, Herr Lappenküper, war Bismarck nur der Geburtshelfer des Kaiserreichs oder war er Denker und Lenker? Ist das Kaiserreich ohne Bismarck denkbar?
Natürlich ist das Kaiserreich ohne Bismarck denkbar gewesen. Und ich halte die Gleichsetzung von Reich und Kanzler auch für in der Tat nicht unproblematisch, um das ganz vorsichtig zu formulieren. Wobei wir uns dabei sehr wohl schon auch Gedanken darüber machen müssen, was wir unter dem Begriff des Reiches eigentlich verstehen. Meinen wir damit die 1890 endende Bismarck-Ära oder meinen wir damit das 1918 untergehende Kaiserreich? Wenn wir den ersten Teil uns genauer anschauen, so werden wir doch sagen müssen, dass trotz aller obrigkeitsstaatlicher Elemente, die das Kaiserreich ja nun mal hatte, dieses Kaiserreich aber keine Autokratie war, sondern es war ein höchst diverses politisches Mehrebenensystem. Zugleich kann kein Zweifel daran bestehen, dass Bismarck in der nach ihm benannten Ära der maßgebliche Akteur auf der politischen Ebene war, nicht nur in Deutschland, sondern wohl auch in Europa, aber ganz gewiss nämlich der Einzige. Man denke eben an den Kaiser, an die Bundesstaaten, an die Parteien, an die Parlamente etc. pp. Und darüber hinaus sollten wir dieses Kaiserreich, so denke ich, eben nicht als eine in sich geschlossene, homogene Epoche begreifen, sondern wir sollten strenger als das bisweilen der Fall ist zwischen Bismarck-Ära und dem, was danach folgte, also der Ära des Wilhelminismus, unterscheiden. Und noch einen vierten Punkt möchte ich benennen. Die Bismarck-Stiftung hat vor 2 Jahren eine Konferenz organisiert über das Thema 1918, das Ende des Bismarck-Reiches, Fragezeichen. Das zentrale Ergebnis war im Prinzip ein doppeltes. Zum einen, dass wir tatsächlich zwischen Bismarck-Ära und Wilhelminismus unterscheiden müssen, also das, was 1918 untergegangen ist, weil nur noch sehr bedingt Bismarckreich und darüber hinaus gleichwohl aber gab es etliche Elemente, die über den Untergang des Kaiserreiches hinaus gewirkt haben, die letztlich bis auf den heutigen Tag zum Teil ja noch unseren Alltag bestimmen. Natürlich die Nationalstaatsgründung, die Sozialgesetzgebung, den Aufstieg einer bürgerlichen Kultur, den Föderalismus, das demokratische allgemeine Wahlrecht. Also auch hier ein ambivalentes Bild, das das Kaiserreich bis auf den heutigen Tag bietet.
Frau Schaser, für den Bismarck-Forscher Eberhard Kolb ist er der bedeutendste Staatsmann des 19. Jahrhunderts. Das klingt für uns heute so ein bisschen nach große Männer machen große Geschichte. Schließen Sie sich an?
Ja, das ist ja auch die Art und Weise, wie die alte Politikgeschichte Geschichtsschreibung betrieben hat. Ich denke, das ist eben nur eine Variante und sie scheint mir einseitig. Also es gibt ja viele Bewegungen, Herr Lappenküper hat ja einige davon angesprochen, die jetzt von Bismarck losgelöst gesehen werden können. Die Arbeiterbewegungen, die Emanzipationsbewegungen oder wenn man einfach davon ausgeht, dass man Politik anders definiert. Natürlich kann man sagen, es gab Demokratiemängel, ganz klar. Nicht alle waren wahlberechtigt, so geht das schon los. Frauen waren ja nicht wahlberechtigt in diesem Kaiserreich. Aber trotzdem gibt es in diesem Bereich große Fortschritte, wenn man nicht nur die sogenannte hohe Politik, sondern Politik etwas breiter ansieht. Also ich möchte nur daran erinnern, dass Frauen um 1908, also in den einzelnen Ländern unterschiedlich, zum Abitur zugelassen worden sind, dass sie an den Universitäten studieren durften, dass sie 1908 auch in die Männerparteien eintreten durften. Das waren alles Partizipationsfortschritte. Und Frauen haben in diesen Vereinen oder auch in sozial-karitativen Institutionen, also was wir heute als zivilgesellschaftliche Organisationen ansehen würden, haben sie eben bestimmte Dinge eingeübt, die sie dann nach 1918 auch befähigt haben, in die Parlamente zu gehen als Berufspolitikerinnen.
Wie stand Bismarck zur Frauenbewegung?
Reserviert bis ablehnend. Er hatte damit nichts am Hut.
Wobei ich die Frage von Ihnen, Herr Papsch, vielleicht doch nochmal, wenn auch mit einer provokanten Zuspitzung beantworten möchte. Die großen Männer machen große Geschichte, ja, aber natürlich große Frauen auch. Also unabhängig jetzt von der Frage, ob wir uns jetzt eher dieses Mehrebenensystem des Deutschen Reiches von oben anschauen oder die zivilgesellschaftliche Ebene. Auf allen Ebenen gab es im Laufe des Kaiserreiches natürlich starke Frauen und auch natürlich nach dem Untergang dieses Kaiserreiches. Also ich halte diese Perspektive, dass wir einzelne Akteure als handelnde Elemente der Geschichte uns anschauen, eben keineswegs für anachronistisch, wenngleich wir natürlich, also wie dieser Ausspruch ja ursprünglich mal intendiert hat, weit davon entfernt sind, uns zu behaupten. Und ich glaube, diese ganze Diskussion, die wir bisher betrieben haben, deutet ja darauf hin und belegt das ja auch, weiß Gott, nicht der Meinung sind, dass es nur einzelne Personen sind, die das Schicksal ganzer Nationen nur noch bestimmen können. Das war im 19. Jahrhundert nicht so, nicht mehr so und heute, weiß Gott, noch viel weniger. Und trotzdem sind es immer wieder einzelne Figuren, die die Geschichte mit ihrem sehr eigenen Wirken maßgeblich prägen können.
Ja, aber auch doch ganz stark die Geschichtsschreibung. Also wenn man jetzt denkt, dass ja diese Reichsgründung auch von einer bestimmten Schule, die dann eben für die deutsche Geschichtsschreibung und darüber hinaus maßgeblich war, prägend war. Und ja, quasi diese kleindeutsche Lösung als die einzig wahre Lösung seit dem Mittelalter vorgegeben und vorgeformt dargestellt hat, dann braucht man sich ja nicht zu wundern, wenn das quasi so übrig bleibt bis heute, dass Bismarck die Person gewesen wäre, der da alles bestimmt und geregelt hätte. Oder Sie, Herr Nonn, haben ja auch nochmal dieses schöne Bild aufgegriffen in Ihrem neuesten Buch, was Anton von Werner über die Gründung des Reiches im Versailler Spiegelsaal uns hinterlassen hat. Also diese Version, die Bismarck eben so stark in den Vordergrund dort rückt. Und das sind ja eben die Bilder, die bis heute in Deutschland prägend sind und darüber hinaus. Und das ist eben schon ein Bild, was die Geschichtswissenschaft erzeugt hat.
Ja, also man könnte eigentlich, wenn man nur ein bisschen übertreibend, könnte man sagen, es sind eigentlich Historiker, die Geschichte machen. Ja, ja, weil sie schreiben und dieser Satz, große Männer machen, ja, ja, wobei große Männer machen große Geschichte, ist ja ein Satz aus dem 19. Jahrhundert, ja, und da waren das noch Historiker, die das gemacht haben. Mittlerweile sind zum Gottlob auch Historikerinnen dabei und sagen, auch die Sicht der männlichen Historiker hat sich vielleicht ein bisschen was verändert. Also anachronistisch war dieser Satz schon lange, also wobei ich eigentlich überzeugt davon bin, dass das immer schon Menschen Geschichte gemacht haben, eben auch Lieschen Müller und Otto Normal Verbraucher. Und also das ist, glaube ich, heute eher unsere Vorstellung, dass eigentlich jeder Mensch irgendwie Geschichte macht. Ja?
Ja, Herr Nonn, Sie sagen
vielleicht größere, andere kleinere.
Herr Nonn, Sie sagen ja ohnehin so ein bisschen, Otto von Bismarck war auch nur ein Otto-Normal-Verbraucher. Ja, Sie schreiben ja in Ihrer Bismarck-Biografie, er war kein Genie, er war eine Hebamme historischer Ereignisse. Die Reichsgründung, ein europäischer Normalfall, das holt den Mann ja doch ziemlich vom Sockel. Also weil erstens die Größe Bismarcks ist relativ, zweitens seine Politik folgte nur den Mustern der Zeit. Er war also auch nicht besonders einzigartig.
Nee, das war er nicht. Und er einzigartig haben ihn eigentlich nur die Historiker gemacht, des 19. Jahrhunderts und dann eben in gewisser Weise auch die des 20. vielfach noch. Da ist er dann sozusagen vom Sockel gestürzt worden und wurde zum Großvater Hitlers dann uminterpretiert, also als Superheld oder als Musterschurke gemacht. Und beides tut ihm eigentlich zu viel Ehre oder Unehre an. Ja, also das ist halt eine sehr einseitige Sicht der Dinge, die da produziert worden ist. In gewisser Weise ist es aber auch das Bedürfnis nach Personalisierung von Geschichte. Also auch das, was in der großen und breiten Öffentlichkeit bis heute noch sehr präsent ist, diese klassischen historistischen Bilder, dass Persönlichkeiten Geschichte machen, das Bewusstsein dafür, dass eigentlich jeder Mensch beständig irgendwie Geschichte macht, das ist noch nicht so furchtbar präsent, wie es eigentlich sein sollte.
Ich hoffe jetzt, dass ich nicht zu anachronistisch frage, Frau Schaser, wenn ich jetzt trotzdem auf das Stichwort Personalisierung von Geschichte eingehe. Kann man sagen, in der Person Bismarcks kristallisiert sich so ein bisschen die ganze Ambivalenz der Zeit des Kaiserreichs zwischen Beharren und Aufbruch, zwischen Konservativismus und Fortschritt? Also wenn man sieht, der einerseits der eiserne Kanzler, der konservative Demokratieverächter, der Katholiken, Sozialistenfeind, aber dann eben auch der abwägende Realpolitiker, der innovative Sozialgesetzgeber und letztlich damit ja der Wegbereiter auch des Parlamentarismus.
Das kann man sicherlich so sehen, wobei ich eben auch denke, da gibt es starke Grenzen, was die Zukunftsfähigkeit betrifft. Also war er nicht doch eher daran interessiert, die Situation, die er dann 1871 so gestaltet hatte, eher festzuhalten? Also gibt es irgendwelche Visionen, wohin sich dieses Reich entwickeln soll? Da wäre ich eher der Meinung, dass er doch eher für das Alte steht und viele neue Entwicklungen eben nicht in seine Politik mit integriert hat.
Ein kleiner Widerspruch von meiner Seite. Ich glaube, dass nach wie vor dieses sehr prägende Bild Lothar Galls, der großen Biografie von Lothar Gall, stimmt Bismarck als der Zauberlehrling. Ein Mann, der gewissermaßen contre-coeur gegen seinen eigenen Willen bestimmte Entwicklungen angestoßen, mindestens ermöglicht hat. Er war natürlich der Royalist, der Vertreter einer monarchischen Ordnung und gleichwohl hat er, sei es jetzt durch die Verfassung, durch das allgemeine gleiche geheime Wahlrecht, durch andere Möglichkeiten im ökonomischen, auch im sonstigen Bereich, Dinge angestoßen, persönlich angestoßen durch die Gesetzgebung oder eben ermöglicht, die dieses deutsche Kaiserreich dann in die Moderne gestoßen hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Christoph Nonnen weiß das viel besser als ich, er hat das in seinen Büchern wiederholt dargestellt, dass wir natürlich darauf hinweisen müssen, dass Bismarck wohl ein Antidemokrat war und auch mit der Parlamentarisierung des Kaiserreichs nicht wirklich etwas anfangen konnte. Aber auch darauf gilt es hinzuweisen, dass die Parlamentarisierung Deutschlands des Kaiserreiches wohl kaum nur von Bismarck behindert worden ist, sondern bis 1917 letztlich von wohl keiner Partei im Reichstag wirklich gewollt wurde. Das heißt, diese Spaltung zwischen einer demokratischen Entwicklung und der parlamentarischen Entwicklung ist letztlich von vielen Politikern, Parteien zu verantworten und sie hier nur alleine einem einzigen Akteur zuzuschreiben, erscheint mir zu kurz gegriffen.
Ja, aber das gilt ja für die anderen Aspekte auch. Also ist das nicht ein bisschen zu viel Verantwortung und Gestaltungsmacht für eine einzige Person? Von der föderalen Ausgestaltung und der Situation Preußens angefangen oder auch die rechtliche Diskussion dann, als das BGB zum Beispiel gestaltet worden ist. Das sind ja alles Dinge, die von breiten Gruppen oder zumindest von Spezialisten diskutiert worden sind, wo es Vorschläge gab. Das ist ja nicht so, dass hier Bismarck aus sich selbst alleine irgendeine Idee entwickelt hätte, die dann umgesetzt worden ist. Das meinte ich auch nochmal. Man kann ihn natürlich als eine Figur, an der man vieles zeigen kann, immer noch darstellen und abhandeln. Aber mir wäre da eben auch wichtig, diese Grenzen, die einem Einzelnen gesetzt sind, hier auch noch mal genauer zu bedenken.
Wenn wir von der Person ein bisschen weggehen, Herr Nonnen, das ist ja interessant. Es gibt seit einiger Zeit tatsächlich fast so etwas wie einen neuen Historikerstreit, bei dem sogar diese alte These, die Sonderwegthese, wieder bemüht wird, war Bismarcks Reich von vornherein so angelegt, dass es in die spätere NS-Diktatur führen musste? Oder war es doch vielleicht fortschrittlicher als gedacht? Klammer auf, und welchen Anteil daran hatte womöglich Bismarck? Wenn man eben an die Frauenbewegung, die Sozialpolitik, den Aufstieg der Sozialdemokratie, den Beginn der Massenkultur denkt und so weiter.
Naja, dieser neue Historikerstreit, den Sie da gerade angesprochen haben, also so Leute wie Eckhard Konze oder wie Hedwig Richter, die das Kaiserreich dann mehr oder weniger wieder ganz schwarz malen oder ganz weiß malen. Ich muss gestehen, das langweilt mich langsam ein bisschen, weil das eigentlich seit 60 Jahren produziert wird, diese einseitigen Bilder, die eigentlich nur dazu dienen, das Kaiserreich zu instrumentalisieren. Man fragt immer nach den Kontinuitäten zwischen Kaiserreich und Drittem Reich. Und wenn man die Kontinuitäten betont, dann versuchen sozusagen linke Historiker und Politiker, das politisch zu instrumentalisieren, um die Rechte zu hauen. Und die Rechte betont die Diskontinuitäten, um die Linke zu hauen. Und ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen anstrengend. Das Kaiserreich war viel komplexer, als man das mit solchen Schwarz- und Weißzeichnungen, die jetzt wieder aufgewärmt werden, adäquat beschreiben kann.
Ja, man muss vielleicht sagen, der Streit, Herr Lappenküper, hat auch damit zu tun, ne, dass das lang verdrängte Kaiserreich in der Öffentlichkeit plötzlich wieder ein bisschen sichtbar ist. In Berlin wird das Schloss der Hohenzollern ja aufgebaut. Die Nachfahren von Kaiser Wilhelm II. Fordern Entschädigung vom deutschen Staat. Vor dem Reichstag werden rot-weiß-schwarze Fahnen des Kaiserreichs geschwenkt. Es geht also auch um Geschichtspolitik, um Deutungshoheit. Wie beobachten Sie das?
Also wir erleben seit etwa 20 Jahren in der Forschung doch eine dezidiert positivere Sicht der Geschichte des Kaiserreiches. Und zwar nicht zuletzt durch angelsächsischen Input, sei es jetzt durch Margaret Anderson oder durch Christopher Clark, durch andere. Wir erleben eine deutlich ausgewogene Sicht auf das Kaiserreich, die auf der einen Seite das Moderne herausarbeitet, wie Jan Leonhard, der nun weiß Gott jeglichem Nationalismus fremd ist, einmal gesagt hat, es ist ein Fortschrittsmodell als Rechts-, Verwaltungs- und Sozialstaat. Und gleichzeitig werden doch aber die Schattenseiten dieses Kaiserreiches eben in aller notwendigen Deutlichkeit auch herausgearbeitet. Wenn ich die aktuelle Debatte mir anschaue oder diese sogenannten Interventionen oder Streitschriften, so halte ich sie für wenig fruchtbar, weil sie wissenschaftlich letztlich hinter den Stand der letzten 20, 30 Jahre zurückfallen und vor allen Dingen eines zum Ziel zu haben scheinen, nämlich auf den Zug dieses Jubiläums, dieses 150. Jahrestages der Reichsgründung aufzuspringen, um in besonderer Weise geschichtspolitisch zu agieren. Ich halte die Sorge von Eckhard Conze für vollkommen unbegründet, dass hier nun tatsächlich von rechts gewissermaßen das Kaiserreich gekapert wird, um damit einer neuen, positiveren Sicht den Boden zu bereiten. Die Wissenschaft ist viel weiter, als er das in seiner Streitschrift dargestellt hat. Problematisch finde ich es vor allen Dingen, wenn eine solche Sicht der Dinge allerdings eine breite politische Arena zu füllen scheint. Wenn ich mir jüngste Reden bis hin zum Staatsoberhaupt anschaue, so scheinen die Sichtweisen, die, wie ich finde, vollkommen unberechtigten Sichtweisen von Conze doch tatsächlich zu verfangen, also von Kriegsgeburt zu sprechen, das antidemokratische, bellizistische, antisemitische, militaristische des Kaiserreichs herauszustellen, lässt zum einen erkennen, dass Conze nicht wirklich ein Fachmann für die Geschichte des 19. Jahrhunderts ist, den internationalen Vergleich vollkommen ausblendet und darüber hinaus ganz wesentlich weniger wissenschaftlich, denn geschichtspolitisch argumentiert. Das bringt uns wissenschaftlich gesehen nicht weiter. Und wenn Sie von einem Historikerstreit gesprochen haben, wir haben in den letzten 60 Jahren zwei Historikerstreits in der Bundesrepublik erlebt. Einer davon war fruchtbar, das war die Fischer-Kontroverse, der zweite war vollkommen unfruchtbar. Das, was ich im Augenblick erlebe oder wahrnehme, scheint mir tatsächlich in die zweite Richtung zu gehen, dass wir uns hier mit einem Popanz auseinandersetzen, der so wissenschaftlich längst in die Ecke gestellt gehört.
Immerhin, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Thesen von Eckhard Conze weitgehend übernommen, nicht? In seiner Rede anlässlich 150 Jahre Reichsgründung, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ja. Frau Schase.
Ja, ich meine, das zeigt eben auch nur, wie eben solche Thesen dann aufgegriffen werden in der Öffentlichkeit, die eben die breitere Diskussion offensichtlich nicht kennt, weil ich würde dem auch zustimmen, die Ambivalenzen des Kaiserreichs sind so deutlich herausgearbeitet worden, dass man eine so einseitige Interpretation eigentlich nicht ernst nehmen kann. Ich würde auch sagen, da ist ja auch die Zielsetzung hier ganz klar zu sehen, indem ja Hedwig Richter dann sozusagen eine Weißmalerei vorgeworfen wird. Das sind ja Dinge, die eben einfach zeigen, dass dieses Kaiserreich jetzt hier politisch genutzt werden soll, um bestimmte Richtungen stark zu machen oder sie eben zu diskreditieren. Und gerade also diese Frage der Sonderwegsthese, die dann da auch immer wieder auftaucht, hatte ich eigentlich gedacht, dass man die längst überwunden hätte. Dazu gibt es ja auch ganz viele Arbeiten. Ich erinnere jetzt nur an die Arbeit von Oliver Hart, der die Verfassung des Kaiserreiches mit der Schweizer und der amerikanischen in Vergleich gesetzt hat und eben dort die positiven, aber auch die negativen Seiten herausgearbeitet hat und gerade den mangelnden Respekt vor dem Föderalismus ja als das Kennzeichen dieser Verfassung herausgearbeitet hat. Also das sind alles Dinge, die in solchen kurzen Diskussionen natürlich dann untergehen, wenn man eben auf die ja berechtigten, bedrohlichen politischen Entwicklungen hinweisen will. Aber ich denke, als Historiker müssen wir da dagegenhalten und eben auf diese Ambivalenzen weiter hinweisen.
Ich stimme dem vollkommen zu, was die Kollegen da sagen. Aber das Erschreckende dabei ist, dass es eine massive politisch motivierte Beratungsresistenz in der Tat gibt. Ich bin selbst bei Steinmeier gewesen mit einigen anderen Kollegen und wir haben sozusagen auf seine Bitte hin, haben wir ihm den Forschungsstand zum Kaiserreich versucht nahezubringen und dann hält er nach einer Rede, in der es nach Eckhard Conze rief, der in der Tat, wie Herr Lappenküper vollkommen zu Recht sagt, ein Zeithistoriker ist und der eigentlich über das Kaiserreich nie gearbeitet hat und davon überhaupt keine Ahnung hat, was man dem Buch auch anmerkt. Ja, also, und man merkt dann eben auch, dass der Bundespräsident eben auch ein Sozialdemokrat ist und sozusagen in welchen Traditionen der groß geworden ist. Es ist gut gemeint, aber es ist schon Beratungsresistenz.
Vom Helden zum Buhmann, zum vermeintlichen Buhmann der deutschen Geschichte. Was bleibt von Bismarck, fragen wir in diesem Forum. Dürfen wir trotzdem zum Schluss fragen, wenn wir heute über sein Erbe reden, wenn wir heute über ihn urteilen, war diese Politik Fluch oder Segen für die deutsche Geschichte?
Also ich würde sagen, sie wird überschätzt, Bismarcks Bedeutung. Die Politik des Kaiserreichs und der deutschen Geschichte wird überschätzt.
Herr Lappenküper, was meinen Sie?
Also wir Deutschen neigen ja vor dem Hintergrund der deutschen Katastrophe bisweilen zu einer geschichtspolitischen Selbstkasteiung. Ich finde, der Vergleich mit anderen Nationalgeschichten und der ausländische Blick auf unsere Geschichte wirkt bisweilen doch sehr erhellend. Ich appelliere dann ganz grundsätzlich zu einem souveräneren Umgang mit unserer Geschichte, zu einer Erinnerungskultur, die sich des negativen wie des positiven kollektiven Gedächtnisses annimmt und mit Blick auf Bismarck eben keine Heroisierung, aber auch keine Dämonisierung. Jürgen Kocker hat dazu einmal gesagt, wir sollten Bismarck so beurteilen wie andere große historische Gestalten mit Interesse, Faszination und Respekt unter den Kriterien unserer Zeit und der seinigen. Und ich denke, damit ist wirklich fast alles gesagt. Willy Brandt meinte 1965 mit Blick auf die Reichsgründung, dieser 1. Januar 1871 biete zu Stolz doch wirklich Grund. Ob man das heute noch sagen kann, das wollen wir jedem selbst überlassen. Ich habe da selbst eine sehr dezidierte Meinung zu, dass der Begriff des Stolzes, die Kategorie des Stolzes da gewiss nicht mehr passt. Aber wir sollten dieses Jubiläum dazu nutzen, das Bewusstsein der Öffentlichkeit über eine, wie ich finde, wesentliche Epoche deutscher Geschichte zu schärfen und dieser Epoche auch und damit distanziere ich mich auch ein Stück weit von der Rede des Bundespräsidenten, dieser Epoche den ihr zustehenden Platz in der Demokratiegeschichte der Bundesrepublik zuzuweisen. Wenn wir zurzeit ja geschichtspolitisch zur Kenntnis nehmen müssen, dass dieses Kaiserreich eher von gewissen Akteuren, ich nenne es mal so, schlecht geredet wird, 1848 dagegen auf einen neuen geschichtspolitischen Sockel gehoben wird, so ist beides, wie ich finde, ahistorisch und letztlich zu kurz gegriffen. 1848 war ein wichtiges, zentrales Datum der deutschen Demokratiegeschichte, ganz gewiss. Aber die 48er haben zur Rückeroberung des Elsass aufgerufen. Sie haben Weltpolitik gefordert. Also auch hier sehen wir, dass beide Epochen, sowohl 48 als auch 1871, so wie Frau Schaser es gerade schon in anderem Kontext gesagt hat, eben ihre Ambivalenzen aufweisen. Und genau diese Ambivalenzen sollten wir weiterhin ins Zentrum unserer Perspektive setzen.
Ja, ich denke auch, dass dieses Kaiserreich auf der einen Seite die Grundlage unseres heutigen Nationalstaates ist, in dem wir leben. Ich würde das gern etwas von Bismarck trennen. Und in diesem Kaiserreich muss eben ausgelotet werden, was die Tendenzen und Entwicklungen waren, die wir weiterentwickeln wollen und was wir verhindern wollen, was wir als negative Entwicklungen dort gesehen haben. Und dieser Mythos eines homogenen Nationalstaates, der von Anfang an von Exklusion begleitet war, ich nenne nur das Stichwort Antisemitismus, das sind die Dinge, auf die man achten muss, die man bekämpfen muss. Und in diesem Sinne kann man eben auch auf diese negativen Facetten des Kaiserreichs hinweisen, um sie weiter zu bearbeiten und zu bekämpfen.
Herr Nonn, vielleicht Schlusswort an Sie. Wie sollen wir 150 Jahre nach der Reichsgründung an Bismarck erinnern?
Umfassend und differenziert. Wobei ich auch denke, dass letzten Endes, Frau Schaser hat das ja schon betont, dass eigentlich die Erinnerung an das Kaiserreich in seiner Komplexität wichtiger ist als die Erinnerung jetzt an Bismarck. Weil ich glaube, wir lernen eben aus dieser Gegenläufigkeit des Gleichzeitigen, also diese vielen modernen und traditionellen beharrenden Elemente, die da im Kaiserreich drinstecken, aus dieser Pluralität können wir letzten Endes viel mehr lernen, als wenn wir sozusagen die Dinge vereinfachen, reduzieren wollen auf Personen und auf Dinge, die wir dann irgendwie nur noch positiv oder nur noch negativ sehen, weil das ist sozusagen ein Lernen aus Geschichte, das dann nur noch parteipolitische Instrumentalisierung betreibt und das ist kein sinnvolles Lernen aus Geschichte.
Mein Christoph Nonnen, Historiker an der Uni Düsseldorf. Sein aktuelles Buch zum Thema 12 Tage und ein halbes Jahrhundert, eine Geschichte des Deutschen Kaiserreichs. Außerdem diskutierten in diesem SWR2-Forum Angelika Schaser, Historikerin an der Uni Hamburg, und Ulrich Lappenküper, Geschäftsführer der Otto von Bismarck Stiftung in Friedrichsruh. Vom Helden zum Buhmann der deutschen Geschichte. Was bleibt von Bismarck 150 Jahre nach der Gründung des Deutschen Reichs? Das war das Thema heute. Danke für diese Diskussion und Ihnen allen. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papst. Tschüss und einen schönen Abend.